Löwenfunk, der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen, präsentiert von der WTG-Gruppe mit Host Kevin Gavin.
Herzlich willkommen zur Löwenfunk-Folge Nummer 78. Wir sitzen wieder im Videoraum in Kronau im Trainingszentrum und bei mir ist Yannick Kohlbacher, niemand Geringeres. Letzte Folge dieser Saison und die große Ehre ist dir vorbehalten. Alles gut bei dir?
Selbstverständlich. Vielen Dank, dass ich die ehrenvolle Aufgabe habe, die letzte Folge zu übernehmen.
Du weißt doch immer, Staffelfinale ist mal was ganz, ganz Besonderes. Kennst du doch von Serien auch.
Bin ich nicht so der Typ für, aber...
Du guckst keine Serien.
Was Besonderes jetzt.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlicherweise. Ja, spannend. Und vor allen Dingen, was für eine Saison wir hinter uns haben. Beziehungsweise, wir haben sie noch nicht ganz hinter uns, aber wir sind jetzt in den letzten Zügen dieser Saison. Jetzt zwei Heimspiele noch. Am Donnerstag gegen den BHC und dann am Sonntag gegen den HC Erlangen, unser letztes Heimspiel. Das heißt, als erstes kommt der Bergische HC, das Ex-Team des Trainers. Was erwartet ihr da?
Ja, ich glaube, das ist gerade für unseren Trainer jetzt zum Ende hin nochmal das wichtigste Spiel der letzten drei. Gegen den alten Verein ist ja immer was Besonderes, wenn man unbedingt gewinnt. Demnach haben wir uns jetzt auch schon gut darauf vorbereitet. Sind natürlich da auch heiß drauf, Sebastian nochmal abschließend, ich sag mal, diesen kleinen Wunsch zu erfüllen, nachdem wir wirklich eine bisher großartige Saison gespielt haben. Und dann kommt natürlich mit dem nächsten Spiel, das nehme ich jetzt einfach mal vorweg, mit Erlangen nochmal so ein kleiner Höhepunkt. Letzte Heimspiel, Spielerverabschiedung. Aber wie gesagt, erstmal BRC und unbedingt zwei Punkte nochmal zu Hause holen.
Das wäre natürlich ein schönes Ende dieser Saison. Wir haben diese Horrorserie zum Glück schon beendet mit zwei Siegen in Hannover und in Melsungen. Was war dafür nötig, dass man da jetzt auch einfach wieder rauskommt aus diesem Tal, was jetzt nur die Liga betraf, ja?
Ja, ich glaube, gerade nach dieser Nationalmannschaftspause da im März, wo wir davor Tabellenführer waren, war es irgendwie komisch, weil jeder natürlich nach wie vor dieses Gefühl hatte, dass wir unbesiegbar sind, als wir da mit 7 Minuspunkten da oben standen und haben an sich auch keine schlechten Spiele gemacht. Wir haben eigentlich immer gekämpft, alles auf der Platte gelassen, aber irgendwie lief es nicht ganz so rund. Angefangen dann mit dem Spiel damals in Leipzig, wo wir eigentlich so ein bisschen sang- und klanglos untergegangen sind.
Ja, das so kann man so sagen.
eigentlich noch nicht gesehen hat. Und dann kamen diese Auswärtsspiele in Lemgo, wo es irgendwie auch nicht so richtig rund lief. Da haben wir nicht ganz so schlecht gespielt, aber irgendwie haben wir es da nicht gedreht gekriegt. Und dann kommt man in so eine kleine Spirale, die wir dann, wie natürlich jeder Hörer dieses Podcasts weiß, beim DRB-Pokal Final Four zum Glück beenden konnten. Und ich glaube, da hat jeder irgendwie so ein bisschen diesen Rausch gespürt, nach diesem Verlangen wieder zu gewinnen. Und da war es
ach, den Rausch, einfach. Ich dachte, du meinst.
Ja, der
nach
kam
Köln.
Danach.
Ich dachte, du meintest nach Köln den Rausch.
Ja, der kam danach. auch sehr intensiv, was man, glaube ich, dann auch gemerkt hat im Folgespiel noch ein bisschen. Aber ich glaube, das sei uns verziehen, nachdem wir da den großartigen Titel da geholt haben. Und dann war unsere Spirale nochmal so ein bisschen offen mit diesen Spielen dann gegen Magdeburg, gegen Kiel. Ja, gegen Berlin, wo wir auch nicht schlecht gespielt haben, aber es hat einfach für diesen großen Wurf nicht gereicht und jetzt haben wir endlich diesen Bock wieder umgestoßen und wollen bis zum Ende jetzt die drei Spiele, die wir noch haben, gewinnen, ist unser Anspruch und gerade die beiden Heimspiele sind natürlich in dem Fall aus meiner Sicht die wichtigeren beiden Spiele. Gerade zu Hause will ich noch viel weniger verlieren.
Ja, da müssen wir auch vorne, also da ist die Serie ja noch da. Wir müssen dringend wieder zu Hause gewinnen.
Ja, genau, ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt zweimal auswärts gewonnen, dann haben wir ja verloren. Aber
ich weiß gar nicht, wann haben wir das letzte Mal zu Hause gewonnen?
Wetzlar.
Gegen Wetzlar. Das war, das ist dann schon ein bisschen was her.
Ja gut, dann wird es ja Zeit. Also mein alter Verein, ist mal mittlerweile auch schon wieder 5 Jahre her, gegen jetzt vom Trainer den alten Verein. Also da müssen wir auf jeden Fall was holen.
Das sollte hoffentlich funktionieren. Ihr könnt euch da draußen natürlich auch noch Tickets besorgen für dieses Spiel am Donnerstag gegen den Bergischen HC. Es sind natürlich gerade Ferien, das merken wir natürlich auch im Ticketverkauf. Trotz alledem wollen wir in der Arena die bestmögliche Stimmung abliefern, sodass es gegen den BHC dann gut läuft.
19.05 Uhr.
19.05 Uhr, ja, das ist mal, also da bin ich ja ehrlich, bin ich ja relativ ehrlich, bin ich ja sehr, sehr froh, wenn die Ära Sky vorbei ist, dass man dann vielleicht wieder vernünftige Anwurfzeiten hat und vielleicht auch mal wieder ein paar gute Anwurftage, Spieltage.
Ich wollte gerade sagen, so ein Samstag mit einem mal freien Sonntag wäre auch ganz angenehm.
Ja, also ich mache dir jetzt keine Riesenhoffnung drauf, aber man kann ja mal andeuten oder man kann ja mal, wenn man in die Zukunft schaut, zumindest optimistischer, was das Thema angeht, zuversichtlicher, weil der neue Medienpartner Dein ist da nicht ganz so auf gewisse Tage festgelegt.
Ja, wir haben uns ja aber selbst belohnt, sodass man wirklich mal auf einen freien Sonntag hoffen kann, wenn wir dann mittwochs international spielen oder Donnerstag Liga und Samstag international, sodass man dann vielleicht mal ja, sonntags.
Ist das jetzt auch so ein bisschen das Ziel, dass man sagt, okay, wir wollen uns praktisch auch über die Liga international qualifizieren? Du verstehst bestimmt, wie ich es meine. Klar, wir sind qualifiziert, aber dass man sagt, also wir wollen am Ende uns nicht nachsagen lassen, dass wir es über die Liga nicht geschafft hätten?
Wie ist denn die Regelung aktuell? Klar, die ersten vier.
Der fünfte würde reichen, glaube ich.
Der fünfte reicht und den haben wir ja sicher.
Ist das schon so?
Der HSV verloren hat gegen Kiel.
Ah, stimmt. Guck mal, da bist du ja schon wieder besser informiert als ich.
Ja.
Wie immer eigentlich.
Wir könnten auch theoretisch noch Vierter werden im 4-Punkte-Rückstand auf Flensburg. Dafür müssen wir allerdings alle drei Spiele gewinnen und Flensburg dann auch, ich glaube, wegen des Torverhältnisses alle drei verlieren. Oder wir am letzten Spieltag dann.
Naja, es wäre natürlich sehr hilfreich, wenn wir am letzten Spieltag im direkten Duell diesen vierten Platz noch holen könnten in Flensburg. Was natürlich nie einfach ist, muss man ja auch ehrlich sein. Ich schaue mal parallel auf die Tabelle, wie das da gerade aussieht, weil da bin ich so genau gar nicht im Bilde. Ja, aber 4 Punkte sind es nicht. wir haben 6. Ach nee, Quatsch, ich rechne falsch rum. Ja, ich habe falsch rum gerechnet. Es sind 4 Punkte tatsächlich. Minuspunkte, die wir mehr haben. Ja, Torverhältnis ist halt jetzt, das müsste man jetzt ausrechnen, weil es hier keine Differenz gibt. Es geht ja um die Tordifferenz, glaube ich. Ne? Es geht, glaube ich, nicht um die mehr geworfene Tore oder Co., weil wir haben deutlich mehr Tore als Flensburg, aber wir haben auch mehr kassiert. Da ist die Differenz und die sagt, oh ja, das wird schwierig.
Aber gibt es nicht irgendwie auch noch diesen direkten Vergleich?
Ja, aber die haben fast 70 Tore mehr als wir. Also nee, das wurde wieder abgeschafft. Also das auch mal so zur Info für unsere Hörer, das wurde wieder nach Corona abgeschafft. Das war ja ein Wunsch von Alfred Gislason zu Beginn von Corona, dass er gesagt hat, es ist wichtig bei der Belastung, dass man da nicht alles immer reinschmeißen muss. Und das war tatsächlich so, dass man da dem so ein bisschen entsprochen hat. Und deswegen wurde aber wieder abgeschafft. Es ist momentan wieder das Torverhältnis, die Tordifferenz, die entscheidend wäre. Aber ja, muss man mal gucken, wie sich das anläuft. Zum Glück haben wir ja nicht mehr so viel Druck nach dem Pokalsieg. Das ist so die aktuelle Situation. Klar wollen wir noch so viele Spiele wie möglich gewinnen, aber lass uns gerne noch mal ein ganz kleines bisschen zurückgehen. Das war, wenn es mich nicht richtig täuscht, dein erster großer Vereinstitel.
Richtig, ja.
Wie war es für dich?
Ja, man hat sich in einen Rausch gespielt nach dem Sieg im Finale, haben wir ja schon drüber gesprochen. Ja, unfassbar gutes Gefühl, gerade nach der Situation, wie schon besprochen davor, wo man eigentlich so ein bisschen mit dieser Underdog-Rolle da reingeht, wo man sagt, okay, jetzt hat man Flensburg im Halbfinale bekommen, wo man so, ja, auch schon so aus dem Umfeld so ein bisschen gehört hat, also nicht vereinsinternes Umfeld, sondern Umfeld generell gehört hat, ja gut, jetzt ist Flensburg dran, ja, da haben wir unseren Halbfinalfluch, den ich bisher noch nicht hatte, weil ich noch nicht gegen Flensburg im Halbfinale verloren habe.
War ja vielleicht ein Vorteil, dass du den oder dass einige von euch Spielern den jetzt so noch nicht mehr kannten.
Ja,
schon krass.
Ja, und dann eben Magdeburg im Finale, wo man ja eigentlich den Sieg auch schon 2-3 Mal sicher geglaubt hat, gerade in der Verlängerung dann, wo wir mit 2 der 3 vorne liegen, haben ein paar freie Chancen, die lassen wir liegen und dann in diesem dramatischen 7-Meter-Werfen zu gewinnen, wo ich ja auch noch zuschauen musste. Ja, nervenaufreibend, aber ja, in dem Moment sind dann wirklich viele Steine vom Herz gefallen und ja, das haben wir danach auch ausgiebig gefeiert.
Ja, wie war das für dich? Du hast dann die rote Karte gesehen. Gut, da kann man ja immer verschiedener Meinungen drüber sein.
Also gesehen habe ich sie nicht und verrechnet habe ich mich auch.
Also du wusstest gar nicht, dass es dann soweit ist.
Also ich bin ganz ehrlich, in dem Moment, wenn du weißt, du hast 2x2 Minuten, dann gehe ich nicht in diese Hilfssituation, als Juri den Zweikampf verliert, sondern lass Smietz einfach werfen. Dachte aber tatsächlich, ich habe eine und habe auch damit gerechnet, dass er in diesem Zweikampf Smith ein bisschen mehr zur Mitte schiebt. Aber in dem Moment, wo ich ihn von der Seite in der Luft treffe, habe ich gewusst, okay, ich habe 2 Minuten. Und diskutiere auf der Bank auch noch, also nicht diskutieren im Sinne von diskutieren, sondern besprechen nur dieses 1-1 nochmal. Ja, und dann ist so, ja, du musst weg. Ja, warum? Ja, das war die 3. Zeitstrafe.
Du musst weg, ist auch eine Ansage.
Ja, und dann konnte ich mir das aussuchen, da habe ich auch schon mir viel anhören dürfen. Hinterm Tor, ich saß ja im Flensburg-Block dann.
Das habe ich mir noch gedacht gehabt. Ja, im Block nicht, bei den Spielern.
Ja, genau.
Ich glaube, Johannes Goller und so, die haben da alle gesessen.
Neben Johannes und neben Anton Lindskog, da direkt in der ersten Reihe. Aber ich konnte mir aussuchen, ob ich dann direkt hinterm Tor bei den Schiedsrichtern sitze oder eben bei Flensburg. Und dann habe ich mich zu Anton und Johannes gesetzt.
Haben die sich gefreut, könnte ich mir vorstellen. Ich habe mir das Spiel ja nochmal angeguckt und man sieht ganz gut, wem die Daumen gedrückt haben. Zwischendurch.
Uns nicht, oder?
Doch, schon. Doch, schon. So ehrlich muss man ja schon sein. Also von den 19.500 Zuschauern, die in der Längstes Arena waren, war der Magdeburg-Block natürlich, aber ansonsten waren schon die meisten Zuschauer auf unserer Seite.
Ja, finde ich schon. Aber ich fand auch in dem Falle wirklich, die Stimmung war phänomenal. Jetzt, wo du es gerade angespielt hast, aber auch wirklich so faire Stimmung.
Das ist halt Handball, ne?
Ja, genau. Also nicht dieses mit Ausbuhen und Auspfeifen und sowas, sondern wirklich über 60 Minuten beziehungsweise über 75 Minuten wirklich geile Stimmung. Und ich glaube, das macht auch die Magdeburg-Fans und die Löwen-Fans aus. Das ist wirklich... Ja, da hat ja wirklich bis unterm Hallendach alles irgendwie gebrannt an Stimmung, was hat abbrennen können und die Atmosphäre dann da drin. Also ich glaube, der Lemgo-Block hat auch so ein bisschen für uns geklatscht und der Flensburg-Block auch.
Also, das war halt auch ein episches Finale. Also das haben wir jetzt auch schon wir hatten es ja mit Uwe schon mal ganz kurz auch drüber. Das sagen ja auch so viele Leute, die jetzt mit den Löwen erstmal nichts zu tun haben. Es war einfach ein episches Finale, Jahrhundertfinale, weil es immer wieder hin und her und ja... Du hast natürlich auch recht. Sind das am Ende dann die Nerven, die einem da so ein bisschen verloren gehen? Also spätestens mit der 3- oder 4-Tore-Führung in der zweiten Verlängerung mit noch, ich glaube, 4 Minuten auf der Uhr, da jetzt eigentlich, also das darf, finde ich, dürfen wir da eigentlich nicht mehr abgeben. Aber es ist halt ein Finale.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben nach wie vor dann unseren Stiefel darunter gespielt. Wir hatten auch super Chancen, waren oft frei vorm Tor und haben dann frei am Torhüter. Oder sind am Torhüter gescheitert, wo man aber einfach sagen muss, deswegen stehen auch die Torhüter und die Mannschaften im Finale. Das sind dann halt die Momente. Früher war das ja gerade beim THW immer so Thierry Omaier oder hier war es mit Schmal über lange Zeit oder mit Henning Fritz.
Ja.
Oder wer auch immer hier im Tor stand, immer so Weltklasse-Torhüter und die können die halt auch mal in dem Finale dann 2, 3 Bälle wegnehmen, auch wenn es vorher dann über 60 oder 70 Minuten nicht so gelaufen ist und da kann man auch keinen Vorwurf machen. Also jeder, der da sowohl zum 7-Meter-Strich geht, als auch während des Spiels da die Würfe nimmt, der gibt da immer 100% und haut sich da voll rein. Von daher war es natürlich ärgerlich, dass wir überhaupt bis ins 7-Meter-Werfen kommen mussten. Aber zum Glück hatten wir das Glück am Ende auf unserer Seite und haben ja dann alle 5 da reingemacht.
Das Glück und David Späth. Also ohne David wären wir ja gar nicht erst in die Verlängerung.
Und Joel natürlich mit dem gehaltenen
Sieg. Joel dann am Ende natürlich mit dem Sieg. Also insgesamt, glaube ich, kann man über dieses Finale eine Doktorarbeit der Psychologie schreiben. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Für uns einfach auch geil, weil wir jetzt ein Teil des Handball-Geschichtsbuchs sind. Ein weiterer Teil. Erste Mal Sieger in Köln. Das bleibt ja für immer irgendwie. Und das feiern kannst du auch ganz gut, ne? Habe ich dann danach. Also ich wusste das ja eh schon, aber...
Ja, also ich erinnere mich auch noch an den Abend mit dir zusammen, wo der Pokal dann auf einmal wie eine Disco-Kugel war.
Ja.
Und du hast mich auch so ein bisschen an so eine Wahrsagerin erinnert, die so ein bisschen über ihre goldene Kugel da drüber streicht und in die Ferne schweift.
Ja, aber wo du gerade Wahrsager sagst, es gab ja wirklich jemanden, der es gewusst hat, ne? der es von Anfang an immer wieder gesagt hat. Und zwar ich weiß ja jetzt gar nicht seine genaue Position, aber der Hallenwart oder der Hallenchef vom SNP-Dom. Der hatte, weil es war ja noch Basketballspiel freitags vorm Final Four, und der hat zu mir gesagt, ich weiß gar nicht, was ihr alle habt. Es ist auch völlig egal, wie oft wir verloren haben. Die Löwen werden am Wochenende Pokalsieger. Fertig aus. Das war der Einzige, der das so mit einer Inbrunst gesagt hat. Da gibt gar keinen Zweifel dran, dass ich wirklich echt Respekt davor habe, weil, ja, überragend. Vielleicht hätte der lieber so eine Wahrsagerkugel gehabt. Schön fand ich auch den Moment, wo wir dann zu Apaches Roller kurz mal zum Tanzen angesetzt haben. Das war schon ein geiler Abend.
Ja, vor allem ging es auch lang.
Wann warst du nur zu Hause?
5:30, 6:00.
Ah, okay. Ja, ich hätte mir halt, also du bist aber noch heimgefahren, komplett, oder was? Bis nach. Ja,
also nicht noch gefahren wäre.
Ja, aber mit dem Taxi. Also du Taxi, bist. Ja. Okay, nee, weil ich habe mir ein Hotel in Schwetzingen genommen, weil das hätte ich mir nicht mehr geben wollen, geben können. Also nach Hause, das wäre ja fast noch mal eine Stunde gewesen.
Ja, für mich war es nicht ganz so weit, aber es war auch ganz angenehm. War natürlich dann mit zwei von den Sponsoren im Taxi und wir mussten eigentlich nach Mannheim und Schwetzingen liegt ja, für die, die es nicht wissen, unmittelbar neben Mannheim und ja, die kleine Stadt, in der ich wohne, liegt ungefähr ganz am anderen Ende. Und wir sind natürlich dann nicht auf meinen Wunsch, sondern auf deren Wunsch erst zu mir gefahren und dann sind die nach Hause gefahren. Also,
aber man muss ja auch mal ehrlich ganz kurz sein, ich meine, jeder sagt ja immer so, ja, unsere Sponsoren sind die Besten und so ein Geschleime, so Sponsoren, aber wir haben ja wirklich die geilsten Sponsoren, oder? Also man muss ja wirklich mal ehrlich sein, egal ob es WTG ist, die uns da jedes Auswärtsspiel die Busse voll gemacht haben, damit die Fans in Hannover, in Melsungen, auch da vor Ort, in den Logen und sowas alles. Also wir haben schon wirklich überragende Sponsoren, muss man einfach mal auch mal ehrlich sagen. Also das ist auch kein Rumgeschleim, ist einfach ein Fakt. Guck mal, haben die sich auch noch heil nach Hause gebracht. Ja, haben die auch bezahlt dann?
Nee. Nee, ich habe gesagt, ich bezahle. So vernünftig war ich noch. Und die gesagt, nee, geh du mal nach Hause.
Sehr gut. Also, ja, geil. Also es war wirklich, weil es auch nicht wirklich erwartbar war. Klar, man konnte das ein bisschen planen so, und aber wer wirklich gesagt hat, das ist so, das wird so kommen. Wer da am Freitag Geld drauf gesetzt hat, der hat einiges verdient.
Der Hallenwart vom SMP-Turm ist jetzt Millionär.
Ja, aber auch nur durch die Hallenmiete, die wir nächstes Jahr wieder reinspielen. Schon geil, dass wir auch wieder in dieser Halle spielen, weil wir haben sie ja immer noch nicht, das muss man ja so ehrlich mal sagen, wir haben diese Halle immer noch nicht unter Volllast gehabt. Oder durften sie noch nie unter Volllast spielen.
Wir hätten ja gedurft, im Pokal waren wir immer nur auswärts.
Das stimmt, wir hätten da gedurft, aber da waren wir immer nur auswärts, international waren wir nicht. Und das eine Spiel gegen Kiel, das wäre ja schon safe ausverkauft gewesen damals, Viertelfinale gegen Kiel, da durften wir nur 2.500 da reinlassen. Also das ist natürlich dann der große Wunsch, dass wir nächstes Jahr diese Halle einmal ausverkaufen.
Genau.
Für Handball weiß ich es gar nicht genau, weil du da die Tribünen ein bisschen weiter einziehen musst. Ich glaube 4-1, 4,5 oder sowas. Ja, das wird schon. Also ich freue mich da sehr drauf. Ich finde das ganz geil. Ich mag diese Halle auch für Handball sehr, sehr gerne. Und insgesamt muss man ja schon so ehrlich sein, ist diese Saison natürlich, du hast an einem Wochenende alle deine Saisonziele erreicht. Und es ist einfach geil. Es war einfach ein absoluter Wahnsinn. Und es hat mich auch sehr gefreut, mit dir mal einen Titel feiern zu können. Ja, wirklich.
Der Supercup damals wurde nicht so ausgiebig gefeiert. Das hast du mir ja 5 Jahre jetzt vorgeworfen.
Was habe ich dir 5 Jahre vorgeworfen?
Ja, dass ich noch keinen Titel geholt habe.
Das habe ich dir
auf Vereinsebene mit.
Würde ich dir noch, als ob ich dir das vorgeworfen hätte.
Da bin geht's bergab.
Genau so werde ich es gesagt haben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Dann wirst du vorher wahrscheinlich wieder frech zu mir gewesen sein und dann würde ich jetzt nicht abstreiten, dass ich sowas vielleicht mal gesagt habe. Aber du weißt ja, dass es so nicht ist. Also ich glaube, wir stehen am Anfang von etwas ganz Großem und da wirst du ja auch Teil des Ganzen bleiben.
So sieht's aus, ja.
Woran hängst du hier?
Ich glaube, der Verein hat sehr, sehr viel Potenzial. Natürlich sowohl von der Mannschaft her, vom Umfeld her, die Fans sind. Ja, bei den Fans zu sagen, die haben Potenzial, es wäre natürlich gelogen. Die Fans sind überragend und so, wie die uns immer unterstützen. Ich will jetzt auch, wie du eben schon gesagt hast, mit den Sponsoren ja nicht irgendwelchen Lob oder rumschleimen, sondern es ist einfach tatsächlich so. Klar hatten wir Phasen in den letzten Jahren, wo es einfach nicht lief. Und auch da haben uns die Fans weiter unterstützt, haben uns gepusht. Und klar war mal der eine oder andere dabei, der dann in der Halle stand, uns ausgebuht hat, gepfiffen hat oder Ja, oder einfach so Daumen nach unten gezeigt hat, wo ich sagen kann, okay, ich kann das absolut verstehen. Wir haben keine Leistung gezeigt, einfach schlecht gespielt. Ja, gerade die letzte Saison davor, die 3 Jahre, war es okay. Ja, so dass ich sage, da haben wir natürlich das Potenzial, wenn wir so spielen wie diese Saison, dann steht da auch jeder voll hinter uns. Und auch wenn wir dann mal verlieren, dann bekommt man immer noch den Applaus dafür, dass man einfach gekämpft hat und alles gegeben hat. Und das ist auch so ein großer Punkt, wo ich sage, einfach so dieses Umfeld gefällt mir, das passt zu mir. Und ja, natürlich auch die Spiele von Sebastian finde ich sehr gut. Ich darf vorne spielen, ich darf hinten spielen, ich darf ja, aktuell sehr viel spielen. Und ja, das ist auch was mir natürlich unglaublich wichtig ist, ja, einfach eine feste Größe zu sein und da eben die Rolle zu haben, die ich mir da vorstelle oder ja, mir wünsche, dass ich dafür natürlich kämpfen muss und alles geben muss, in jedem Training und in jedem Spiel, ist auch klar. Aber ich glaube, dass das einfach ganz gut matcht und ja, demnach bin ich da froh und auch natürlich stolz, dass ich weiter Teil der Löwen bleiben werde.
Das heißt, Innenblock, weil du es jetzt gerade noch mal ganz kurz so halb angeschnitten hast, das war ja deine Rolle beim Final Four. Das ist auch was dir Spaß macht? Wenn man ja, davon Spaß reden kann, wenn man die ganze Zeit über eine ja, mitkriegt.
Hey, da hat man wirklich eine Aufgabe. Man ist da wirklich auch in so einer Kernrolle, wo man die Rolle einfach ja, voll und ganz erfüllen kann. Und auch ja, muss man eigentlich seinen Mann stehen da. Und gerade in Verbindung mit ihm oder mit Ole fällt mir das auch nicht ganz so schwer. Mhm. Aber im Prinzip ist mir auch ja, relativ egal, ob ich dann auf halb oder im Innenblock verteidigen darf. Hauptsache ich darf spielen. Wo ist mir dann egal. Ich spiele auch mal rechts außen oder im Tor, wenn der Trainer mich da hinstellt.
Ja, im Tor scheint es ja gar nicht so schlecht zu sein, habe ich mal gehört. Ja. Aber es war eher Fußball, wo man mir das mal gesagt hat, dass du gar nicht so schlecht im Tor stehst.
Ja, und natürlich haben wir nächste Saison dann auch Halli natürlich endlich wieder da, der auch in der Abwehr da wirklich richtig zupackt und bekommen auch noch ein paar neue Spieler, die auch Abwehr spielen können. Demnach ja, werden wir einfach sehen, ob ich dann auch da im Innenblock spielen darf oder ob ich auf halb wieder verteidige. Das spielt mir dann, oder es ist für mich dann eigentlich egal. Aber es macht natürlich unglaublichen Spaß, um nochmal darauf zurückzukommen. Und ich glaube auch gerade da beim Final Four Wochenende war es nicht ganz so schlecht, wie Ulle und ich da im Innenblock zusammen verteidigt haben. Und ja, war ja, ein großer Schritt von Sebastian, glaube ich, als er mir dann an dem Morgen gesagt hat, dass ich im Innenblock anfange neben Ulle. Ja, und dann hat es auf Anhieb super funktioniert und seitdem darf ich dort verteidigen. Ich glaube, dass ich da auf jeden Fall noch eine Schippe draufpacken werden muss und habe auch natürlich, wie mich jeder kennt, da Bock drauf und muss vielleicht noch ein bisschen cleverer werden. Ich glaube, die Löwenfans wissen natürlich, dass ich gerne mal ein bisschen austeile und da auch ein bisschen Härte ins Spiel bringe. Ich glaube, es tut uns ab, wäre auch ganz gut. Aber wenn ich da vielleicht ja, über 2, 3 Spiele gesehen eine Zeitstrafe weniger kassiere, dann tut uns das auch gut.
Definitiv. Trotz alledem habe ich ja so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es dir so richtig auf den Keks gegangen ist, dass du wahrscheinlich ja auch selbst immer und überall lesen musstest, dass du halt auch für Nationalmannschaft und Co. halt für Abwehr ja nicht eingesetzt wirst, nicht eingesetzt werden kannst, dass du das immer wieder liest. Okay, war dir das dann auch so ein inneres Begehren, auch den Leuten zu zeigen, das ist so nicht und bist jetzt auch wirklich froh darum, das auch so bewiesen zu haben?
Ich sag mal, mit keinen Abwehrspielen, natürlich wurde das immer ein Faster aufgemacht. Abwehr gespielt habe ich ja eigentlich schon immer. Damals angefangen bei Kai Wandschneider, dein Wetzer, und habe halt aber immer halb verteidigt, was einem Kreisläufer in dem Fall vielleicht nicht ganz so würdig ist oder das nicht ganz so gern gesehen wird, wenn der Kreisläufer einfach nicht im Innenblock hängt. Ja, und daraus kam halt irgendwann die Thematik, nicht, dass ich nicht Abwehr spiele, sondern dass ich es halt nicht kann.
Ja, genau.
Ja, und ich sehe das ein bisschen anders. Also ich glaube, gerade auf halb habe ich über die letzten Jahre eigentlich immer ganz gut gespielt. Habe dann damals unter Schwalbe hier in der Abwehr ein bisschen Pause bekommen. Da haben wir damals dann immer so ein bisschen offensiver gedeckt, mit Uwe zum Beispiel. Und ich glaube, damals war es so ein bisschen Belastungssteuerung, wenn ich das richtig sehe. Aber Ansonsten habe ich eigentlich immer gedeckt, auch gerade unter Nico Jakobsen im ersten Jahr, wo ich hier war, habe ich eigentlich jedes Spiel, egal ob Champions League oder Bundesliga, vorne und hinten gespielt und auch die meisten Spiele da durchgespielt. Von daher ging einem das wirklich so ein bisschen auf die Nerven, was natürlich immer noch nicht bedeutet, dass jetzt die Thematik vielleicht ja dann wegfällt, weil natürlich jeder Trainer das immer ein bisschen anders sieht. Sebastian vertraut da in seinem System drauf, dass ich da decken kann. Wie das bei Alfred dann aussieht, weiß ich nicht. Und ja, kann man auch so selbst nicht beeinflussen. Wenn ich bei Alfred auf halb decke, dann mache ich das natürlich so, wie ich es eben auch schon gesagt habe, genauso gerne. Und wenn er mir mal die Chance gibt im Innenblock, dann werde ich das auch probieren, so gut wie es geht, zu lösen. Und ja, mehr kann ich da nicht machen.
Ja, aber es ist ja zumindest eine deutlich höhere Hemmschwelle, dass irgendjemand jetzt nochmal diese, ich nenne sie mal Scheißhausparolen auspackt und sagt, der Kohlbacher kann nicht Innenblock decken oder ist in der Abwehr irgendwie. Ich glaube, dass das schon ein Punkt ist, den du definitiv überschritten hast, den du erreicht hast. Alles andere, ja, wie du sagst, das muss man sich dann natürlich irgendwie angucken. Auf jeden Fall ziehe ich wirklich alle Hüte vor deiner Leistung bei diesem Final Four. Also die in der Zeit, wo du spielen durftest noch.
Man hat ja jetzt immer das Argument, also für einen Pokalsieg hat es im Innenblock gereicht.
Ja, oder du machst es dann halt wie ich und sagst dann halt so, boah, so richtig Drive hat das Spiel erst aufgenommen, als du die rote Karte hattest.
Ja, ist ja richtig.
Du tust ja immer so, als würde ich dir immer was Böses wollen. Ja, so ein bisschen Ärger muss halt auch drin sein, ne? Du kannst ja, zum Glück kannst du ja auch nicht nur austeilen, sondern auch einstecken. Das ist ja das, was ich dir am höchsten anrechne. Und es wäre ja auch langweilig, wenn wir uns nicht gegenseitig einen reindrücken würden.
Ja, zum Glück sind wir keine Freunde, nur Kollegen.
Arbeitskollegen. Ja, aber da bist du auf jeden Fall einer meiner lieberen Arbeitskollegen. Aber auch, das liegt aber auch hauptsächlich an deinen Grillkünsten. Die sind nämlich noch mal deutlich geiler als deine Innenblockkünste.
Ja, da gebe ich dir recht.
Da hast du aber auch richtig Bock drauf, oder? Grillen, das ist auch schon so eine Lebenseinstellung bei dir.
Sieht man doch, oder?
Ja, die Leute draußen wissen das ja nicht. Ich habe das ja schon probiert.
Die sind nicht doch auf dem Spielfeld.
Also was willst du denn du mir jetzt erzählen? Also, dass du nicht fit wärst oder was?
So ein paar Ribs.
Oh, ich liebe es. Ich esse so gerne bei dir. Ich würde am liebsten jeden Tag bei dir zum Essen vorbeikommen.
Also wenn du mein Freund wärst.
dann dürfte ich das. Danke. Wir haben ein paar Fragen von Löwen fragen Löwen eingesammelt. Helena fragt als erstes, was war deine schlimmste Verletzung?
Ich glaube, ich hatte als schlimmste Verletzung mal so einen doppelten Bänderriss im Sprunggelenk. Da war ich aber auch noch in Großwaldstadt, also 18, 19. Wir haben Fußball gespielt und ich hatte einen spanischen Mannschaftskollegen, der beim Fußball eigentlich immer nur Sturm gespielt hat und stand im gegnerischen 6-Meter-Raum und ich war auch im Sturm, also komplett auf der anderen Seite. Und es war tatsächlich das letzte Training der Saison. Am nächsten Tag war es letzte Saisonspiel und er stand auf einmal doch in der Abwehr. Und in dem Moment, wo ich meinen Fuß hinsetze, um zu schießen, steht er da und ich knick auf seinem Fuß um. Ja, top.
Das ist leider handballmäßig so ein bisschen so ein Klassiker, ne? Bei Handball und Basketball, so diese auf dem Fuß landen, das ist brutal gefährlich.
Ja, und wer jetzt natürlich gerechnet hat mit Ellenbogen, weil das ja viele so ein bisschen als meine Schwachstelle angesehen haben. Das war damals tatsächlich eine OP, wo mir so freie Gelenkkörper entfernt wurden. Aber ja, jetzt seitdem ist mein Gelenk wieder einwandfrei.
Da hast du immer diese Robocop.
Ja.
Aber durftest du irgendwann nicht mehr, ne?
Nee, aber brauche ich eigentlich auch nicht. Also ein bisschen für Kopf, das kennt wahrscheinlich jeder. Die Problematik daran war immer beim Ballblocken in der Abwehr. Dass man da oftmals, wenn man so eine Hand am Kreisverwahr hat und eine im Block, eher nicht damit rechnet, dass man den Ball tatsächlich irgendwie an den Arm bekommt. Und wenn der Arm dann so überstreckt, also so durchschlägt, und dabei kamen auch im Gelenk diese freien Gelenkkörper. Ja, und die haben sich dann in den Gelenkspalt reingesetzt und demnach mussten die entfernt werden. Aber es war ein Mini-Eingriff.
Okay. Der Felix, der fragt dich, hast du Tipps fürs Kreisläuferspiel?
Ja, pauschal ist das immer ein bisschen schwierig. Kommt natürlich auch darauf an, wie alt man ist, ob man jetzt bei den Minis spielt oder in der D-Jugend, B-Jugend oder vielleicht auch schon irgendwie bei den Männern. Demnach ist das pauschal immer ein bisschen schwierig darzustellen. Und es kommt auch mal ein bisschen auf den Spielstil an.
Okay. Leonie, die Frage finde ich witzig. Ich stelle mal erst die zweite Frage. Hast du keine Wirbelsäule? Also die erste Frage ist, wie kann man so krass abknicken beim Werfen? Hast du keine Wirbelsäule?
Also ich glaube, ich habe eine Wirbelsäule.
Das wäre schön.
Und wie das funktioniert, ist eine sehr gute Frage. Das passiert von ganz alleine. Und manchmal denke ich mir im Nachgang auch, es wäre cleverer gewesen, das nicht zu machen. Also erst über die Landung Gedanken machen und dann übers Abknicken.
Genau das denke ich mir immer, wenn ich beim Fußball, beim Alte-Herren-Training auf einmal sowas wie Fallrückzieher probiere. Weil Fallrückzieher kann ich richtig gut, aber landen ist, kann ich gar nicht gut. Danach liege ich, vor allem du stehst ja immer wieder auf. Also ganz oft stehe ich dann meist gar nicht mehr wieder auf bei so Themen. Kannst du dir gut vorstellen.
Das ist deine Wirbelsäule wie ein Fragezeichen danach.
Ja, das kann gut sein. Also das heißt, da gibt es jetzt keinen besonderen Trick bei.
Wir haben mal im Jugendtraining damals gelernt, so abzurutschen über den Bauch. Mhm. Aber in dem Moment, wo ich auf die Seite falle, ist das ein bisschen schwierig. Manchmal bekommt man das irgendwie noch so koordiniert, dass man so über den Rücken oder auch über den Bauch abrutschen kann. So dass man zumindest das Tempo und das Gewicht da ein bisschen rauskriegt.
Die Miller fragt, eine Erinnerung in deiner Handballkarriere, die du nie vergessen wirst?
Definitiv den Sieg im DRB-Pokal. War wirklich hoffentlich nicht einmalig, aber bisher schon einzigartig für mich. Unglaublich geiles Wochenende und ein super Triumph für unsere Mannschaft und natürlich den ganzen Verein.
Kann das mit 2016 mithalten sogar bei dir?
Ja, auf jeden Fall.
Okay. Naja, gut, kann ja sein. Das ist, ich finde es auch immer schwierig zu vergleichen. Es gibt ja so Leute, die dann so schwierige Fragen stellen wie, was war dir wichtiger, die Europameisterschaft oder der DRB-Pokalsieg? Dabei finde ich, dass man das gar nicht so gut miteinander vergleichen kann, oder?
Ich finde das auch schwierig. Klar ist das, Europameister zu werden, dann hat natürlich schon einen riesen Stellenwert, weil es fürs eigene Land ist. Aber ist doch nochmal ein anderes Gefühl. Also da ist man richtig, richtig stolz auf das, was man in der kurzen Zeit bewirkt hat und auch erreichen konnte. Aber ich glaube auch so, man arbeitet ja Woche für Woche, Tag für Tag mit der Mannschaft hier, mit dem Verein und hat da eigentlich so ein inniges und gutes Verhältnis zu allen, dass man gerade bei so einem Pokalsieg, ich kann es ja jetzt zum ersten Mal selbst dann auch bewerten, einfach so auch so ein unglaubliches Gefühl von Stolz und Freude natürlich da hat, wenn man den Pokal dann am Ende dann in die Höhe strecken kann und weiß, dass sich's ausgezahlt hat, was man die letzten Jahre da gemacht hat.
HG08 fragt, die Mannschaft sagt, dass du gut im Fußball bist, aber Kevin G. nicht. Was stimmt denn jetzt?
Der G. hat keine Ahnung. Also wir haben gestern Fußball gespielt, 1-0 gewonnen, da habe ich ein wunderbares Freistoßtor gemacht. Heute habe ich unserem blinden Isländer im Tor beim Fußball, heute haben wir 2-0 gewonnen. Also Team Alt, da muss ich mich ja leider schon dazu zählen mit 27, habe auch wieder zweimal genetzt. Geht natürlich nicht ohne die großartige Vorbereitung von Patrick Götzky zum Beispiel. Aber es gibt auch Fußballer bei uns, die spielen ein bisschen wie Dortmund, also die Chancen auf den großen Triumph und brechen nach hinten weg, wie Juri Knorr dann in dem Fall.
Ui, der war ja da, ne?
Ja.
Der hat sich ein richtiges Fußballwochenende gegönnt. Offensichtlich war er nämlich in Dortmund am Samstag und dann war er in Kaiserslautern.
Ja, ich habe ein bisschen mit dir getrauert.
Mit mir, ja gut.
Aber nach der Performance.
Das Problem war ja, Schalke oder wir Schalker konnten uns ja ein bisschen drauf einstellen, die Dortmunder ja eher nicht.
Ja, ich finde es auch sehr schade für Schalke. Also tatsächlich, gerade nach der Performance und dem Charakter, den die Mannschaft da bewiesen hat.
Ja, es ist hart. Man kann da nichts machen. Nur ich bin ja mittlerweile so weit, ich glaube vor 10 Jahren oder so, hätte ich mich, glaube ich, brutal gefreut über das, was Dortmund passiert ist. Aber irgendwie ist das bei mir nicht so. Das weiß ich nicht.
Ich fand es auch ein bisschen...
Ich glaube, wenn du so Sachen erlebt hast, die du als Schalke-Fan ja so erlebt hast in den Jahren, inklusive 2001, ich glaube, dann hast du ganz anderes Mitleid mit Leuten, die sowas dann erleben.
Also ich muss sagen, ich habe es ja Dortmund eigentlich gegönnt in dem Jahr, weil die Bayern ja wirklich, ich bin Bayern-Sympathisant, das sei mir jetzt... Ja, macht es mir nicht zum Verhängnis.
Ja, ist das schön, dass du gerade zu mir sagst, ich hätte keine Ahnung von Fußball und dich jetzt als Bayern-Fan outest. Also das ist ja Ist ja ein Widerspruch.
Siehst mal, da geht die Schere wieder auseinander. Du hast keine Ahnung und steigst ab und ich habe Ahnung und man wird deutscher Meister. Oh, aber man muss ja nicht alles gutheißen.
Das wird der kürzeste Podcast aller Zeiten. Sagt es. Ja, jetzt hier weiter.
Habe ich ja gerade schon gesagt.
Jetzt hier weiter.
Ich hätte es in Dortmund dann gegönnt dieses Jahr. Aber ja, das haben, glaube ich, die meisten mitbekommen. Wenn man das nicht hinbekommt, dann hat man es vielleicht auch doch nicht so verdient.
Das ist ein Teil der Wahrheit. Also dass wir können über alles diskutieren. Wir können darüber diskutieren, dass es natürlich, es war ja jetzt auch vor allen Dingen nicht so ein typischer Bayern-Dusel-Moment. Also wie Jamal Musiala diesen Ball versenkt, ist ja einfach Weltklasse. Aber du musst Mainz zu Hause schlagen. Da gibt es gar keine zwei Meinungen zu. Interessant fand ich jetzt dann nur, dass es ja offensichtlich sehr, sehr viele Dortmund-Fans gibt, die Mainzer angreifen, was ich ja gar nicht nachvollziehen kann. Also die schmeißen alles rein. Die haben ein paar Wochen vorher Bayern geschlagen. Also du kannst dich ja nicht fairer verhalten als Mainz. Also überragend, wie ich finde. Aber ja, das ist schon hart. Aber jetzt sind wir so ein bisschen vom Thema abgekommen. Das heißt, du würdest dich selber als guten Fußballer bezeichnen?
Ja, also technisch versiert mit Sicherheit nicht. Mhm. Also meine Technik ist okay, aber ich glaube, so den Torinstinkt, Torriecher und auch die Abschlussqualitäten besitze ich dann doch.
Okay. Lea hat gefragt, wieso trägst du die Nummer 80? Jetzt auch in der Nationalmannschaft.
Ja, relativ simpel. War damals, als ich aus der Jugend rauskam, also in der Jugend habe ich immer die 8 gehabt, weil es einfach meine Glückszahl ist. Es gibt einige Sachen, die ich mit 8 damals schon verbinden konnte und auch heute noch verbinde. Und war dann mit 17 in Leutershausen und musste mir eine Nummer aussuchen, weil die 8 vergeben waren, einen älteren Spieler und natürlich auch einer, der bereits schon dort gespielt hat. Von daher steht das ja nicht zur Diskussion. Und habe mir dann alle rausgesucht, wo eine 8 drin vorkam und da hat mir das am meisten zugesagt. Dann habe ich sie in Großwaldstadt und in Wetzlar auch behalten und hier bei den Löwen sowieso. Beim DRB war ich erstmal ja, einverstanden damit. Man will ja auch als junger Spieler, wenn man in die Nationalmannschaft berufen wird, nicht sagen, hier, ich hätte gerne eine andere Nummer. Und war ja auch eine 8 enthalten in meiner 48 und war auch direkt erfolgreich. Dennoch ja, gefällt mir meine Nummer so wie sie ist, am besten. Und demnach habe ich sie auch in der Nationalmannschaft dann endlich geändert.
Ich finde sie auch cool. Tamara fragt, was machst du, wenn du keine Spiele hast?
Trainieren.
Boah, Streber. Aber gut, ich meine, das Angeln-Hobby, das können wir ja, das wissen wir ja schon seit vielen, vielen Jahren, dass du da viel unterwegs bist. Ja, aber was machst du sonst noch in deiner Freizeit?
Ja, wir haben ja schon ein wunderbares Video abgedreht zuletzt, wo wir zum Beispiel meine Alpakas besucht haben. Da waren wir jetzt übrigens auch gerade vergangenen Freitag beim Share-Termin, wo die Alpaka-Wolle dann...
Bist du Alpaka-Friseur?
Nee, das ist tatsächlich jemanden, der macht das sehr professionell. Der macht dann, oder es gibt einige, die das machen und der Share-Meister macht dann 1000 Alpakas in 5 Wochen. Dann ist die Saison quasi wieder vorbei für ihn. Wirklich auch witziger Typ, ein Riesenhühne. Und da muss man sich die kleinen Alpakas da mal anschauen, nachdem sie geschoren wurden.
Schneidet ihr die auch so witzig, so mit so einer Löwenmähne oder? Nee, okay. Ihr könnt ja den Blick nicht sehen, den ich gerade geerntet habe hier im Podcast.
Wäre cool. Ja, ja und ansonsten natürlich, für mich ist das ja auch relativ simpel. Ich habe meine Freunde und mein normales Umfeld ja bekannterweise hier in der Nähe. Von daher ist es eigentlich über Grillen, gerade im Sommer oder einfach ganz gemütlich dann bei uns in Weinheim am Angelsee verweilen. Ja, oder eben auch die Familie, Freunde besuchen, sind so die Standarddinge.
Stella fragt, wirst du im Alltag oft erkannt und von Fans angesprochen? Was ist das jetzt für ein Blick?
Ganz unterschiedlich. Es kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, wo man ist, wenn man zu Hause ist.
Zu Hause im Wohnzimmer passiert das nicht so oft, aber
ja, wenn ich jetzt in meinem Heimatdorf unterwegs bin, natürlich, einfach weil man da natürlich auch jeden kennt und dann ist das auch ganz schön, wenn man immer mal wieder miteinander quatschen kann, aber ich bin auch froh, dass das nicht ganz so ist wie im Fußball, dass wenn man zum Beispiel durch Mannheim läuft, dass man dann dauerhaft da erkannt wird oder sich irgendwie verstecken müsste, zumal das auch, glaube ich, bei unserer Fankultur nicht vonnöten ist, sich da irgendwie zu verstecken, sondern man hat ja immer doch ganz entspannte Gespräche.
Mhm. Dann, sehr spannende Frage, sage ich schon mal vorweg. Die Random Handball Anni hat eine Frage gestellt. Bei welcher TV-Sendung würdest du am ehesten mitmachen? Geile Frage.
TV-Sendung. Da musst du mir, glaube ich, auf die. Schlag mir mal ein bisschen was vor. Ich bin nicht so der.
Mm.
Ja, Bau, so Frau, haha, witzig.
Ja, warte. Den Gag kannst du aber jetzt auf deine Liste schreiben. Der wäre mir jetzt nicht eingefallen so schnell. Ja, der ist gut. Nee, wirklich nicht. Der wäre mir jetzt nicht eingefallen. Der war nicht schlecht. Der war gut. 1A, 1A Gag. Naja, gut. Man könnte, also in deiner Position könnte man mitmachen bei Schlag den Star zum Beispiel. Könntest du gegen einen anderen Promi antreten. Du könntest mitmachen natürlich bei Let's Dance. Du könntest mitmachen bei Promi Big Brother. Du könntest mitmachen beim Dschungelcamp. Also das sind jetzt nur mal so ein paar Beispiele, wo man mitmachen könnte.
Also beim Dschungelcamp sehe ich eher meinen Kumpel Andy Wolf. Bei Let's Dance sehe ich mich überhaupt nicht. Da würde ich dich mit deiner beweglichen, schwungvollen Hüfte eher sehen als mich.
Bei Let's Dance?
Ja.
Okay. Ja, die haben ja immer alle, wenn die bei Let's Dance mitgemacht haben, dann haben die ja immer alle so extrem abgenommen. Also vielleicht würde mir das wirklich immer gut tun.
Biggest Loser.
Für dich jetzt. Nein. Wir suchen ja immer noch Formate für dich.
Achso, ich dachte
für dich. Achso, du hast jetzt unauffällig den Spieß umgedreht, oder was? Die Frage war ja, welche TV-Sendung könntest du dir vorstellen? Biggest Loser, Alter. So schlimm ist auch nicht. Ich habe vielleicht 4-5 Kilo Übergewicht.
Ja, man muss sagen, es wird echt viel besser, seit wir nicht so viele Heimspiele haben. Jetzt kommen noch zwei, da gibt es nochmal Gummibärchen.
Ja, das Gummibärchen schenken ist tatsächlich ein kleines Problem, was meine Figur angeht, ne? Weil ich liebe das Zeug und ich esse es dann ja auch wirklich. Also, ja, muss ich zustehen.
Ich glaube, ich würde eher so, da gibt es auch bei Vox oder sowas, darf man Sender nennen.
Klar.
Ja, bei Vox gibt es auch eher so Kochsendungen und sowas.
Grill den Hänsler.
Sowas schon eher.
Da hättest du Bock drauf.
Grillen ist doch top.
Ich glaube, den Hänsler, den würdest du mit deiner Grillkunst, also jetzt muss ich mich ganz arg überwinden, aber ich glaube, ich mache dir sowas wie ein Kompliment. Du würdest, glaube ich, tatsächlich, du hättest, glaube ich, eine gute Chance. Weil du bist im Grillen wirklich überragend. Also wer schon mal einmal deine Burger kosten durfte, der...
Ja, das geht ja nicht nur über Burger. Also wenn du wirklich mal richtig gegrillt bekommen möchtest, dann kommst du mal vorbei. Und dann machen wir mal ganz andere Sachen. Oh. Also ich bin auch so ein Fanatiker. Eigentlich bin ich eher so der Typ für regional bei Metzger.
Mhm.
Und das ziehe ich auch durch. Und wenn ich da nicht alles bekomme, dann besuche ich ab und zu mal die Metro.
Mhm.
Und besorge mir dann... ja, auch aus Deutschland gibt es meistens so aus dem Emsland richtig gute, so gedry-agedes Rind über Tomahawk, Flatsteaks und so weiter. Und dann ist das meistens...
Jetzt habe ich Hunger.
Ist das meistens wirklich eine Fleischvariation von 4, 5, 6 verschiedenen Sachen. Ich habe einen Smoker und sowas auch zu Hause stehen. Also da wirst du satt.
Geil. Ja, jetzt habe ich tatsächlich ein bisschen Hunger bekommen. Also, wann ist immer wieder Super Bowl eigentlich? Ja, Football, das ist schon ein Sport, den guckst du gerne, ne?
Ja, nach wie vor.
Was macht dir da am meisten Spaß dran?
Ja, Leute zu sehen, die aussehen wie ich.
Ah ja, jetzt übertreib mal nicht.
Oh, die sind stark.
Ja.
Die sind schnell.
Also was würdest du für eine Position in der NFL spielen?
Vielleicht Running Back, weil ich schnell bin. Oder wenn ich mit dir öfter... gegrillt habe, dann vielleicht
O-Line.
O-Liner.
Für O-Liner bist du zu klein, glaube ich.
Ja, aber wie groß sind die?
Die sind auch alle an die 2 Meter groß. 2 Meter groß, 2 Meter breit. Und die sind ja auch, also mir braucht ja keiner erzählen, O-Liner wären sportlich. O-Liner sind einfach nur dick und fett. Also das ist ja nicht mehr, da geht es ja wirklich nur darum, möglichst viel zu wiegen und möglichst viel Masse zu haben. Das wäre eigentlich meine perfekte Position, ehrlicherweise.
Ja, aber mit 1,50 Meter ist das ja nicht möglich.
Ach, was glaubst du eigentlich, wie groß ich bin?
1,49, deswegen hast du ja die 49 auch tätowiert.
1,83 Meter.
Mit Plateauschuhen.
Willst du meinen Perso sehen?
Ja, bei mir auf dem Perso steht auch was anderes.
1,83 Meter, aber wie groß bist du?
1,93.
Ja, siehst du?
Aber nicht auf dem Perso.
Sondern?
Da bin ich 1,94.
Warum das denn?
Weiß ich nicht.
Ich wurde gemessen im Amt.
Ich auch, hatte einen guten Tag.
Und du bist hingegangen und hast gesagt, hier, schreib einfach 1,94, das wird wohl stimmen. Ich bin Handballer. 2,03 Meter bitte.
Aufnahmekriterium.
Ja, definitiv. Ja, es ist eine spannende Zeit, nicht nur bei den Rhein-Neckar-Löwen, sondern auch natürlich in der Nationalmannschaft. Als erstes mal, wie groß ist die Vorfreude auf den Januar, auf den kommenden?
Ja, nachdem ich ja das Heimturnier, die Heim-WM 2019 schon mit dir erleben durfte und das wirklich phänomenal war, was da in Berlin und in Köln, sowie auch in Hamburg, Hamburg war leider nicht ganz so erfreulich, aber gerade Köln und Berlin, was da passiert ist, war wirklich unglaublich und ja, da ist Deutschland wirklich sehr, sehr handballfanatisch und auch jetzt gerade nach dem DHB-Pokal, wo man wirklich ja, diese Lust auf Handball und auch diese Stimmung wieder erlebt hat und auch gerade diese Halle wieder so ein bisschen gespürt hat, denkt man so ein bisschen zurück an diese 19.000 Zuschauer, die damals dann in den Spielen gegen Kroatien und Spanien da und auch Island war, glaube ich, auch in Köln.
Die drei.
Wahnsinn, wirklich.
Ja, ist es auch.
Und dem ist die Vorfreude da phänomenal und gerade auch dieser Versuch und die Chance in Düsseldorf, nochmal so einen Rekord hinzubekommen. Dann noch gegen unsere Nachbarn aus der Schweiz.
Ja, so ein bisschen, also ich glaube, die Rhein-Neckar-Löwen sind da so ein bisschen zweigeteilt, was das angeht. Also ich bin auch cool damit, weil ich ja dann auch quasi Teil des neuen Weltrekords wäre. Andi Schmid übrigens auch. Das ist ja schon witzig, dass wir ausgerechnet jetzt gegen Andi Schmid spielen.
Ja, Johnny wäre auch dabei wahrscheinlich.
Ja gut, aber die sind halt dabei, weil sie für Deutschland spielen. Aber dass es dann ausgerechnet gegen die Schweiz geht und Andi dann nochmal seinen Anteil daran bekommt.
Ja, da gebe ich dir recht.
Weil, also ich glaube, dass das für Andi echt jetzt so zum Ende seiner Karriere, weil ich meine, er wird ja dann aufhören nach der nächsten Saison. Ich glaube, das ist ja relativ klar auch, wenn er dann Nationaltrainer wird. Das ist also ein geileres Highlight. Gibt's ja fast nicht mehr, ne? Dass du dann so deine Karriere beendest. Das hat schon was. Aber ich bin schon auch ehrlich zu den Leuten, wer das damals bei uns in Frankfurt miterlebt hat, also viel vom Spiel sieht man da nicht. Muss man schon ehrlich sein. Wenn man da irgendwo auf der Tribüne sitzt, da oben.
Ich glaube, das spielt dann an dem Tag weniger eine Rolle. Ich glaube, da dabei zu sein und dieses Handballfest zu erleben und auch diesen Auftakt für uns, ich glaube, schon außergewöhnlich.
Das wird ganz, ganz überragend. Vor allen Dingen kann euch das ja auch echt so einen richtigen Schub geben. Dann geht's erstmal nach Berlin, Vorrunde. Dann geht's nach Köln in den Tempel. Insgesamt ist es aber ja schon so, also man könnte momentan auch mental stärker in so einen Termin, in so ein Turnier gehen. Also die letzten Spiele beim Eurocup, die haben schon nochmal ganz, ganz brutal aufgezeigt, wo wir mit der Nationalmannschaft gerade stehen. Wie siehst du das momentan?
Ja, ich denke, gegen Dänemark war wirklich schwierig, da hatten wir beide Spiele wirklich keine Chance. Wobei ich sagen muss, gerade die Weltmeisterschaft im Januar hat ja eigentlich schon gezeigt, dass wir nicht so weit weg sind, wie es vielleicht auch eine Zeit lang aussah. Aber klar, man war wirklich gegen die Schweden und auch gegen die Dänen dann weit weg von dem, wo man hin möchte. Aber ja, auch jetzt dann gegen die Spanier hat man gesehen, okay, man ist vielleicht doch nur ein Hauch weg, also egal, bei diesem Hinspiel gegen Spanien mit einem verloren, jetzt das Rückspiel, also klar, die Performance von Juri in der ersten Halbzeit war phänomenal, am Ende dann auch mit einem gewonnen, ja mit zwei, ich glaube mit einem. Mhm. Also wir haben noch Potenzial, wir haben eine junge Mannschaft und ich glaube aber auch, dass das so laufen könnte, wie jetzt im Januar diesen Jahres, wo man dann auch gesehen hat, okay, man verliert da in der Hauptrunde gegen Norweger, die wirklich gut sind, aber auch wenn es darauf ankommt, gewinnt man einfach gegen eine Mannschaft aus Serbien, die richtig stark waren, mit ein bisschen Druck, auch gegen die Holländer gewonnen, also klar, das ist nicht der Maßstab wie vielleicht Dänemark und auch gegen Frankreich hatten wir es nachsehen im Viertelfinale, aber ja, mein Gott.
Es ist ein Prozess.
Richtig. Und wir haben auch gegen Frankreich da in dem Viertelfinale lange wirklich gut gespielt, wo man sagen muss, ja, da ist man nicht so weit weg. Wir haben, was weiß ich, bis zur 40. Minute irgendwie unentschieden gespielt. Klar, ist jetzt schon ein paar Monate her, aber vom Gefühl her, sagt man, wenn man da noch eine Schippe draufpacken kann, dann kann es mit Sicherheit gut werden und bis dahin vergeht ja auch noch ein bisschen Zeit.
Also ich sehe es auch bei weitem nicht so kritisch, wie es einige nenne sie jetzt mal Handballkolumnisten sehen, die, glaube ich, aber auch ganz oft ihren eigenen Stellenwert nochmal in den Vordergrund stellen wollen, der ja vermeintlich vielleicht nicht mehr da ist, weil sie keine Posten mehr haben. Ich sehe dem Ganzen relativ entspannt entgegen, weil erstens finde ich, mit Dänemark braucht sich momentan niemand messen. Also so ehrlich bin ich. Also es war eine B-Mannschaft, die da gegen Deutschland deutlichst gewonnen hat. Ich glaube, dass Dänemark mit einer B- und C-Mannschaft immer noch ins Halbfinale kommen würde momentan. Ich weiß, es war nicht, da hatten wir es mit Martin Heuberger drüber, wo die diese ganzen Talente herholen in aus diesem kleinen Land. Ist ja kein großes Land. Aber dahinter, ja, an einem guten Tag, alles gut. Und dann zu Hause sieht die Welt sowieso nochmal ganz anders aus, weil klar, Final Four ist das eine, da hast du da vier verschiedene Fangruppierungen, aber wenn dann wieder die ganze Arena, diese ganze Längstes-Arena mit dann vielleicht 18.000, die es dann für Deutschland sind, das wird nochmal einen ganz anderen Druck entwickeln. Und deswegen, ich bin der festen Überzeugung, dass wir im Januar sehr weit kommen und dass wir ein geiles Turnier erleben werden. Und ich glaube, dass die Handballer sich darauf auch freuen können. Ich glaube, bei den Fußballern, ob die sich auf die EM nächstes Jahr freuen können, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, ehrlicherweise.
Ja, ich denke auch. Und gerade auch in diesem Wissen zu sein, dass das Finale auch in Deutschland stattfindet und nicht wie damals in Dänemark. Ich glaube, auch da hätte man sich mit Sicherheit in Herning, wo wir dieses Spiel um Platz 3 gespielt haben, nochmal ein bisschen anders aufraffen können als vor 15.000 Dänen gegen Frankreich. Aber ja.
Guckst du dir auch die U21-WM an?
Ja, auf jeden Fall.
Das wird, glaube ich, wirklich, man darf die noch nicht zu hoch loben, so finde ich, aber ich glaube, das ist wirklich so eine Art goldener Jahrgang. Ne? Das ist schon ziemlich krass und umso schöner ja auch, dass da viele Löwen dabei sind.
Ja, doch.
Wie schätzt du die Mannschaft ein?
Ja, also die Spiele, die sie zuletzt gespielt haben, egal ob gegen die Ägypter, wo es zwar relativ knapp war für deren Verhältnisse, aber auch die, das hat man die letzten Jahre gemerkt, haben eine unglaubliche Entwicklung vorgenommen. Ja, die haben hoch gegen Dänemark gewonnen, hoch gegen Spanien gewonnen, Frankreich geschlagen, also in diesem Vier-Nationen-Vergleich wurden Europameister vor 2 Jahren.
Oh Gott.
Ja, das ich glaube vor 2 oder 3 Jahren. Also die sind wirklich richtig gut und die meisten sind auch schon irgendwo in der ersten und zweiten Liga unterwegs. Ja, haben auf jeden Fall mal einige Linkshänder, was ja irgendwie bei uns zumindest ein bisschen schwieriger war.
Das stimmt.
Und ist auch für den deutschen Handball dann nach den letzten Jahrgängen, wo immer so 1-2 Spieler nach oben kamen, dann nochmal ein Unterschied. Bei uns 94, 95 war ja auch schon richtig gut damals, aber ich glaube, der Jahrgang kann uns da auf jeden Fall das Wasser reichen. Für die war es ja nur schade, dass wegen Corona da 1-2 Turniere ausgefallen sind.
Ja, das wird sehr spannend. Im Übrigen, mittlerweile sind wir ja auch schlauer, was die Übertragungssituation angeht. Eurosport wird alle Spiele der deutschen Mannschaft zeigen bei dieser U21-Weltmeisterschaft. Tickets gibt's da natürlich auch für, wenn ihr das unterstützen wollt. Hannover, Magdeburg und die Finalrunde ist dann in Berlin. Wir drücken natürlich alle Daumen, David Späth und Co. Weil das wird, glaube ich, ein schicker Sommer. Es wird spaßig. Was machst du diesen Sommer? Geht's in Urlaub?
Ja, bin zwar noch ein bisschen unschlüssig, wohin, aber auf jeden Fall. Im Normalfall bin ich ja meistens, so wie man es von mir gewohnt ist, 2 Wochen in Spanien. Manchmal auch 3 Wochen in Spanien bei meinem besten Kumpel zum Angeln unterwegs. Also so ein bisschen.
Mit dem oder wohnt er da?
Er wohnt da. Er hat ein großes Angelcamp da unten. Ist so eine Stunde 20. Anderthalb Stunden von Barcelona weg, so ein bisschen südwestlich davon. Und dann ist so ein bisschen Wohlfühlprogramm über Besuchen Barcelona, an den Strand gehen, angeln oder so. Einfach die
45 Grad.
Nee.
Du bist doch auf Malle, du wärst doch auf Malle. Ich glaube, auf Malle könntest du keine 2 Meter laufen, da würde dich jeder kennen.
Dich bestimmt auch, ha?
Der Mahnschreier.
Das glaube ich.
Alle zivil unterwegs und einer wieder im Gerwin-Trikot.
Das, genau. Weil ich mein eigenes Trikot. Siehst du dein eigenes Trikot auf Malle an?
Nö, aber.
Hast du schon mal auf Malle? Ja, ne? Ja. Du kennst das. Ne? Ich war da noch nicht. Ja, guck mich nicht so an. Ich war noch nie in meinem ganzen Leben auf Mallorca.
Ist Dachsland noch nicht aufgestiegen, oder?
Ja, also ich hatte tatsächlich bisher auch in meiner eigenen sportlichen Karriere jetzt auch noch nicht so viel zu feiern. Die paar Male, wo es das gegeben hätte, war ich halt immer irgendwie anderweitig arbeiten. Ich war noch nie auf Malle. Meinst du, muss ich mal machen, oder? Ja,
schreib hinten drauf einfach Kevin G. Gewinner am Ballermann.
Ich würde da doch nicht mit meinem eigenen Trikot auf Malle rumrennen. Ziemlich lustige Verkleidung in Anführungsstrichen jetzt. SV Elversberg ist ja gerade aufgestiegen in die zweite Liga. Und die sind einfach, die haben sich diese, kennt ihr diese Leibchen, die diese Kameraleute im Stadion tragen müssen, von ARD, ZDF und sowas alles, die haben sich alle diese Leibchen geben lassen, wo halt ihr Kameramänner und sowas alles tragen und haben sich die angezogen und sind damit über die Schenkstraße gelaufen. Also, was nehmen wir als Fazit mit von jetzt der Stunde Podcast? Also wir müssen dringend mal nach Malle. Ich würde ja gerne mal mit dir auf Malle. Ich glaube, wir hätten da Spaß.
Das ist übel.
Meinst du?
Alles übel.
Ich habe ja mit meinem Bruder so einen Deal gemacht. Eigentlich wollte ich mit ihm mal nach Malle und er mit mir nach Obertauern. Ich bin ja eher so ein Wintertyp. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich habe das aber clever gelöst. Er war mit mir in Obertauern, aber ich noch nicht mit ihm auf Malle. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wir da sehr, sehr viel Spaß hätten. Aber vielleicht nach irgendeinem nächsten großen Titel mal. Dann nehmen wir uns das mal vor.
Ich habe bisher nur Schlägereien auf Malle gehabt.
Echt jetzt?
Ja, wo ich halt dabei war.
Ach so, du hast sie nicht angezettelt?
Nee.
Okay. Ja, ich weiß, also es ist mit Sicherheit auch nicht ganz...
Wir haben uns eine Yacht ausgeliehen, weil ich ja einen Bootsführerschein habe.
Du hast einen Bootsführerschein?
Klar, brauchst du ja.
Ja, wenn man eine Yacht haben, ach so, weil du beim Fischen dann oder beim Angeln, ja, dann...
Also es gibt Binnengewässer, Fluss und See, Meer...
Ja.
Führerschein, und ich habe damals bei dir gemacht. Das heißt, ich darf auch eine Yacht und sowas fahren.
Geil.
Ich habe ja damals eine Yacht gemietet da unten.
Also ich habe das dieses Jahr auch vor, wenn ich in Strande in der Nähe von Kiel im Urlaub bin dieses Jahr, wollte ich mir auch, weil es gibt ja so Boote, mit denen darfst du ja...
15 PS oder so.
Genau, mit denen darfst du dann ja fahren mit Autoführerschein. So, jetzt hat sich hier der Stefan Bross gerade gekauft. Mhm. Kennst du den überhaupt nicht?
Nee.
Stefan Bross, weißt du nicht, wer das ist? Das ist so ein Volksmusik-Star. Kennst du nicht?
Nee.
Ja gut, also den würde ich jetzt schon eigentlich in die A-Prominenz in Deutschland stecken. Meinst du nicht? Ja, ich kriege hier kritische Blicke. Naja, okay. Da habe ich schon Bock drauf, mit so einem Ding mal zu fahren. Aber da extra einen Führerschein für zu machen, na, ich glaube, das wäre jetzt nicht mein Ding. Wie lange braucht man denn für sowas?
Ich glaube, das waren 3 Wochenenden.
Das ist ja richtig teuer, oder?
Nö, das ging tatsächlich. Ich habe es mit unserem Mannschaftsarzt einmal zusammen gemacht, von Wetzlar, mit einem Kumpel von mir noch. War ganz cool.
Okay.
Schön auf der Lahn dann, ein bisschen Boot gefahren, Mann über Bord.
Bist du dann reingesprungen oder?
Nö, da wurde logischerweise dann so ein Rettungsring geworfen. Ja, dann musst du halt dran vorbeifahren, immer gegen die Strömung wieder aufsammeln.
Ah.
Und beim Mann über Bord erstmal Gang raus, damit er nicht die Schraube kriegt.
Ja, ja, schon
wichtig.
Klar.
Wichtig.
Naja, das ist... Das
kannst du dir merken.
Ich mag diese wirklich wichtigen Lebenstipps, die du in unserem Podcast so gibst. Das ist nicht schlecht.
Ja klar, bringt dir ja nichts, wenn dir die Schraube einmal über die Haare fährt.
Ja, das ist richtig. Kann ich mir gut vorstellen. Ja.
Für einen Topfschnitt.
Janik, vielen Dank, dass du bei uns warst. Das war die letzte Folge der Staffel. Wie nennt man das so schön? Ein Staffelfinale. Ich glaube, dass es dir eines Staffelfinales würdig war. Die Saison ist jetzt dann bald zu Ende. 3 Spiele stehen noch auf dem Programm. Ihr solltet euch definitiv da draußen noch Tickets kaufen für das letzte Heimspiel gegen Erlangen, weil wir da natürlich ja auch den einen oder anderen Spieler verabschieden. Das soll und wird einen schönen Rahmen haben. Ich freue mich da sehr drauf, ehrlicherweise, weil wir dann natürlich auch nochmal den Pokal würdig feiern werden und uns da nochmal ordentlich krachen lassen. Janik, vielen Dank, alles Gute und dann sehen wir uns am Donnerstag gegen den BHC.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Ja, ist ja eine Riesenehre, mit dir mal Podcast machen zu dürfen. Mhm. Ist nicht so sein Ding irgendwie sowas, oder?
Doch. War ja schon
aber man
das
muss
dritte
dich,
Mal.
Man muss, ich weiß, aber man muss dich schon noch immer ein bisschen dazu triezen, dass du es machst.
Ist ja relativ einfach. Du kannst ja auch nochmal den ganzen Hörern erläutern, wie unsere Kommunikation abgelaufen ist. Also ich habe ungefähr so einen 15 Zeilen langen Text bekommen, ob ich denn gerne beim Podcast mitmachen möchte. Meine Antwort war einfach nur nein. Und wie jeder merkt, ich sitze heute trotzdem hier.
Aber du musst jetzt, ich habe ihm gar nicht zurückgeschrieben auf nein, weil ich mir schon dachte, dass es nein ja heißt.
Ja, da kam nur so ein GIF mit so einem Typ, der halt so ein bisschen...
Ja, der traurig war, ja. Der traurig war. Ich habe quasi, aber wir haben seitdem nicht mehr geschrieben und du sitzt trotzdem hier.
Das sind höhere Mächte.
Ja, unsere Kommunikation ist, ich glaube, die ist schon, glaube ich, ziemlich einzigartig.
Phänomenal.
Oder, genau so ist es.
Also wir kommunizieren tatsächlich jeden Tag. Und wenn es so irgendwelche Reels sind, die wir uns hin und her schicken.
Also es gibt niemanden auf der Welt, dem ich mehr Reels schicke und der mir mehr Reels schickt als du.
Ja, wenn irgendwas Witziges passiert, denke ich an dich. Wenn irgendwas Dummes passiert, denke ich an dich.
Ja. Oh, ich glaube, wir müssen die Aufnahme jetzt echt stoppen. Ich glaube, sonst artet das jetzt hier nochmal aus.
Ja. Ja, gut, dann sehen wir uns am Sonntag in der Halle.
Donnerstag sogar schon.
Ja, aber du hast ja Karten beworben für am Sonntag.
Ja, also ich soll natürlich für beide Spiele Karten kaufen.
Also wer jetzt noch keine Tickets für Donnerstag hat, der muss sich aber ganz schön beeilen.
Ja, ich weiß. Das Problem ist, es sind Ferien. Die Leute sind einfach nicht da.
Nehmt euch ein Beispiel an uns. Wir sind zu Hause und arbeiten.
Ja, der Yannick ist auch da am Donnerstag übrigens.
Ja, ich habe noch keinen Urlaub. Ja, und keine Ferien mehr.
Ich möchte ja mal einmal das Gesicht von Sebastian Hinze sehen, wenn du hingehst und sagst, hier, ich hätte gerne Urlaub dann und dann. Ich will nach Malle. Urlaubssperre für Heimspiele. Ja, wird gut. Ich freue mich drauf. Danke dir, Yannick.
Dito.
Das war Löwenfunk, eine gemeinsame Produktion der Rhein-Neckar-Löwen und RPR1. Präsentiert von der WTG-Gruppe. Neue Folgen erscheinen alle 2 Wochen, überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.